Moin moin und herzlich willkommen zu ELF Game Time. Diesmal ohne Kutsche, dafür ist Daniel hier. Freut mich sehr, natürlich mit ganz viel Protagonisten aus der ELF wieder. Wir wollen nicht über die ELF sprechen, sondern wir wollen mit der ELF sprechen. Das freut mich sehr. Bevor wir gleich ich übergebe, gehen wir einmal auf die Ergebnisse ein. Woche 5 ist durch. Ich finde einige überraschende Ergebnisse auch in der Klarheit. Wir haben am Samstag schon zwei Partien gehabt. Berlin Thunder hat 34-7 gegen die Cologne Centurions gewonnen. Wir würden jetzt eigentlich gerne gleich hören, was Jan Weinreich dazu sagt. Der ist leider heute nicht dabei. Der fällt krankheitsbedingt aus. Dann hatten wir das zweite Spiel, die Istanbul Rams zu Hause gegen Barcelona Dragons 41-7. Barcelona bleibt ungeschlagen. Da kann ich schon sagen, haben wir einen Gast, der gleich dazu mehr sagen kann. Dann haben wir einmal die Rocklaw Panthers, haben 6-30 gegen die Vienna Vikings verloren. Damit bleibt Vienna auch ungeschlagen. Wir haben zwei ungeschlagene Teams. Ganz spannendes Duell Frankfurt gegen die Raiders, 23-17 am Ende ausgegangen. Da wird Gomez gleich auf jeden Fall mehr zu sagen. Wir haben Ryan Fire gegen Hamburg. Das fand ich extrem überraschend. 15-42 für Hamburg. Zu Hause, Riesenstimmung, tolles Spiel, ganz viel absurde Sachen von Muff Punts bis hin zu Returns von Extra Point Kicks. Also da war richtig viel los. Und Stuttgart Surge bleibt ohne Sieg, 22-28 gegen Leipzig verloren. Aber so knapp wie, glaube ich, nie haben 10-0 geführt, da war richtig was drinne. Ich freue mich jetzt sehr. Gomez, übernimm du. Euch viel Spaß mit den Spielern der ELF.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Footballerei. Mir geht's gut, mein lieber Daniel, hofft dir auch. Wir sind natürlich nicht alleine, sondern wie immer haben wir Gäste da. Ne? Und dieses Mal darf ich ja vorstellen, Nico Laster, eine absolute Legende, was in europäischen Football angeht. Und heute als Ersatz für unseren Freund Jan Weinreich, gute Besserung, mein Lieber, haben wir den Mete Konya. Den kennt ihr noch aus dem Live-Watcherei, als wir genau den Livestream zusammen mit Jan gemacht haben. Ja, wie geht's euch, Männer? Vielleicht unser Gast zuerst, genau, unser Gast Nico. Was geht ab, mein Lieber? Wie geht es dir? Glückwunsch nochmal zum Sieg, ne?
Ja, vielen Dank, alles gut. Danke, dass ich dabei sein darf. Mit euch, freue mich voll drauf. Let's do this.
Nice. Und Mete Konya, mein Freund, lange Busfahrt, lange Rückfahrt gehabt. Wie fühlst du dich? Was macht der Körper?
Ja, gefühlt so um die 20 Jahre gealtert. Mal gucken. Mal gucken, was der Arzt morgen sagt.
Ja. Und vielleicht nochmal, kommen wir jetzt nochmal ganz kurz auf Jan Weinreich einzugehen. Er hat sich abgemeldet mit Fieber und fühlt sich nicht gut. Nach zwei Niederlagen wollte ich nur noch fragen, kann es auch sein, dass er sich einfach nicht äußern möchte hier?
Shots ich glaube, das war der Black Hammer von Kai Kitchen. Ich glaube, das war der Black Hammer von Kai Kitchen, den ein bisschen, ja.
Hat er nicht
ab und zu mal, ab und zu mal erwischert. Ja, aber wie gesagt, Nico, Glückwunsch, mein Lieber. Kommen wir direkt mal zum ersten Spiel. Ihr habt ja gegen die Istanbul Rams gespielt und das war eine Machtdemonstration, würde ich sagen. Das war wieder die Sack Suite Show, ne? ja, und erstmal die erste Frage, Mann. Wie fandest du das Spiel? Ihr habt hier zu Hause gespielt. Da war wieder mächtig was los in den Rängen. Wieder Zuschauer ohne T-Shirt, komplett am Ausrasten und so. Richtig, richtig nice, immer wieder das anzusehen in Berlin. Ich glaube, der Bambuswörn war, glaube ich, auch da zu Gast bei euch und hat da ein bisschen was gezeigt auf Instagram. Ja, wie war das Spiel für dich? Ne? Du hattest ja auch eine Interception im Spiel, muss ich sagen, die geht aber zur Hälfte an Sam, an Michael Sam, ne? Wie fandest du das Spiel?
Also, ja, generell, ich meine, wir sind ja dieses Jahr eigentlich sehr, oder von letzten Jahr auf dieses Jahr haben wir sehr viele Improvements gemacht. Und ich glaube, das geht auch generell ne, größtenteils an die Spanischen, die Locals. Die sind, sage ich mal, zum ersten Mal oder richtig ins Training gegangen, ins Fitnessstudio. Aber ich glaube, das ist ja auch diese Liga, ne? Man hat jetzt endlich auch eine Plattform, die man sich beweisen kann. und dann auch mit der IPP, ne, dann vielleicht auch den Schritt in die NFL schafft. Und deswegen, die Jungs haben Gas gegeben. Und ich glaube, das kann man, das Ligaspiel widerspiegelt sich halt in unserem 5-0 jetzt. Und gegen die Istanbul Rams war halt, war ein gutes Spiel, muss ich sagen, dafür, dass der Head Coach auch die Woche abgereist ist. Beziehungsweise, ja, yeah, they parted ways. Und die haben dann auch noch einen Spieler verloren, Running Back, dafür, dass die diese Konditionen, sage ich mal, so hatten und zu uns nach Barcelona geflogen sind und gegen uns dann angetreten sind, war dann so auf jeden Fall ein gutes Spiel, muss ich, habe ich Hut gezogen. Nummer 16, Hextall, der hat echt ein Spiel abgeliefert.
Der hat geliefert, der hat gekämpft.
Der hat gut gespielt und deswegen Hut ab. Ich freue mich schon aufs Rückspiel in Istanbul und da bin ich mir auch sicher, dass wir eine mehr fundierte, zusammengestellte Mannschaft findet als halt diese Woche. Und das war halt einfach aufgrund des Coaches und Player Departed. Und deswegen, aber sonst generell gute Stimmung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Gut ab,
Istanbul und wenn du schon sagst, die Locals, habt ihr viele neue Zugänge bekommen? Also Local-Spieler, neue Zugänge? Oder sind einfach nur die alten da geblieben und haben nochmal Gas gegeben, wie du schon sagst, also richtige Vorbereitung. Ich meine, ihr habt ja die Gegebenheiten dort, ihr habt ja das Trainingsfeld, ihr habt ja das Gym zusammen, wo ihr alle zusammen trainieren könnt. Das finde ich ganz nice. Aber hat das schon aufmerksam gemacht an den spanischen Football, also eure Leistung vom letzten Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich jetzt so die ELF generell anguckt, es war halt das erste Jahr letztes Jahr, man hat halt den Boom und den Hype mit Fernsehen und alles so halt miterlebt als Spieler selbst. Ich schätze auch in Deutschland, viele Spieler kann man auch aus der GFL haben jetzt die Chance bekommen und in Spanien war das jetzt auch nicht anders. Ne? Wir haben eigentlich sehr viele neue bekommen auch dieses Jahr, sehr viele Talente, die letztes Jahr halt nicht kommen konnten. Und natürlich auch unsere Locals, die letztes Jahr schon da waren, die haben zum Beispiel unsere Nummer 11, Alejandro Fernandez, der Defensive End, der im Moment auch echt ein gutes Spiel.
Maschine,
ja. Heftig. Also der hat echt Gas gegeben in der Offseason. Dann unsere Nummer 99, Jago, ne, der hat auch 10 Kilo zugenommen. So solche Dinge halt sind halt so ausschlaggebend und hat uns halt
was. Wie alt sind die Jungs?
Ja, das ist auch sehr lustig eigentlich. Also nicht lustig, aber sehr impressive, weil unser Center zum Beispiel, der hatte angefangen letztes Jahr. Also ist das vielleicht sein 25. Footballspiel, der ist 19. Unser Starting Center ist 19. Rubia ist 20. Jago ist 20, 21. Also ich glaube, unser Durchschnittsalter liegt bei 23 Jahre oder so. Ne? Und das ist halt so.
Also das heißt, die meisten wären ja quasi eine Option für das Pathway-Programm, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und
sehr, sehr, sehr cool.
Ich glaube halt im Moment ist natürlich so, der so am meisten aussteht, ist halt Rubia. Der hat jetzt, glaube ich, mit diesem letzten Spiel hat er jetzt 7-6 auf dem Schirm und das ist halt, man sieht es halt, hard work pays off und wenn man ihn halt sieht, focused im Gym, focused on the field, jedes Training und dann kommen auch die Pearls und mit jedem Spiel und er macht sein Ding und generell alle, die letztes Jahr hier waren und auch die Neuen, die dazu kamen, haben sich direkt eingefunden, mit uns. Wir leben ja auch, wie gesagt, hier alle zusammen. Dieses Jahr eigentlich, glaube ich, 90% sogar wohnen wirklich zusammen hier in der Residence. Und nur 10% fahren halt zum Training. Und deswegen, wir wohnen alle zusammen. Wir halten Meetings jeden Tag. Wir haben jeden Tag zusammen zu tun. Und deswegen so
ist damit, halt die Chemistry. Damit kann man arbeiten, Mann. Mit diesen Voraussetzungen, man sieht es ja an eurer Leistung.
Großartig.
Und das ist es so. Chemistry, ist halt auch so. Ich sage immer, Chemistry ist mehr wert sogar als Talent oder what you can do on the field, individually. Ne? Wenn du hier so wie eine Brotherhood aufbauen kannst und du jeden Tag dich siehst oder miteinander redet oder weggeht oder mal am Strand trainieren geht und so. Solche Sachen machen halt auch viel aus, dass dann halt auch so das Vertrauen auf dem Feld dann überträgt. Und ich glaube, das, wie gesagt, sieht man halt jetzt in den 5-0 und wir müssen aber,
Chemistry, wie gesagt, Sonne, Playa, Chicas, also was gibt's mehr?
Was gibt's besser? Ich hätte da mal eine Frage. An Nico, gerade weil du ja auch letztes Jahr auch schon da gewesen bist und dann auch so ein bisschen schon den Turmoil mitgemacht hast, die Changes gesehen hast. Wenn du es jetzt, weil als Zuschauer, wir sind ja auch, also wir wir spielen ja in derselben Liga, aber wir gucken uns natürlich auch die Spiele an. Wir feiern das natürlich. Man sieht den Swagger, man sieht die Attitüde, die bei euch einfach komplett, also geil ist. Ihr kommt dominant raus. Ihr macht Plays auf Special Teams, auf 100% Plays. Da haben wir Jimenez zum Beispiel gesehen gegen Rheinfeier mit dem Punt Block Return Touchdown. Also es ist geil zuzugucken, weil bei euch alle so awake sind und irgendwie so mental einfach alert. So jeder hat irgendwie Bock, um den Ball rum zu sein. Und deswegen ist meine Frage so, wenn du es quantifizieren müsstest, so sagen wir 2, 3 Stellschrauben, wo du sagst, okay, da haben wir auf jeden Fall den größten Change gemacht im Vergleich zum Vorjahr. Hättest du da so, ohne jetzt zu viel natürlich von der Special Sauce wegzugeben, aber hättest du da so 1, 2 Pointers vielleicht, wo du sagst, ja, das haben wir auf jeden Fall gechanged oder abgestellt oder verbessert, dass es jetzt so läuft?
Gute Frage, so. Ja. Also, wie gesagt, der größte Unterschied vom letzten Jahr war halt die spanischen Spieler, die haben trainiert. Mhm. Ist das A und O gewesen. Ja. Von der Mentalität und vom Spielerischen haben die natürlich dann auch nicht nur Fitnessstudio, auch Fieldwork, ne, außerhalb vom Training.
Ja. Ja. Das ist auch sehr wichtig für alle junge Spieler, die uns zuhören. Ja. Ja. Besser im Football zu sein, heißt es nicht, ins Fitness nur zu gehen und Gewichte zu stemmen, sondern wenn du ein besserer Footballspieler sein willst, musst du auch Football spielen. Und genau das ist es. Rausgehen, auf dem Feld gehen, One-on-Ones, Moves durchgehen und so, ne? Das ist das A und O.
Ja, aber wie gesagt, man muss es halt auch individuell machen.
Ja.
Es kommt nicht jemand, nimmt dich an der Hand, so, ne? Mhm. So, du musst auch alleine mal rausgehen und dich selbst motivieren und Hills run oder Fieldwork halt alleine machen.
Ja.
Und das haben die Jungs gemacht auf jeden Fall. Und dann halt natürlich auch mit unserem Headcoach.
Ja.
Andrew Weidinger, muss ich auch hochziehen, sehr detaillierter Coach, sehr knowledgeable und sehr cooler Typ, also sehr cool, also ich feiere ihn, die Jungs feiern ihn, das ist halt auch das Wichtige, wenn du einen Headcoach hast, für den du in War ziehst oder einen Krieg ziehen würdest, und das sind die Jungs halt, ne? So, wir haben alle Underdog-Mentality, ne? Ich komme aus Kaiserslautern, ne? Kaiserslautern Pikes zu der Zeit. Und so habe ich meine Karriere halt auch, dadurch bin ich der ich jetzt bin. Und die Jungs hier, deswegen bin ich auch zurückgekommen, weil die Jungs hier das alle haben. Ja, ne? Ja. Der spanische Football ist nicht so groß.
Sehr geil.
Deswegen war es keine Frage, zurückzukommen. Und
also den Kaiserslauterner Bub, den hört man mit dir aus der Stimme direkt raus. Das ist traumhaft.
Ich probiere es jedes Mal, aber Hochdeutsch ist einfach zu schwer.
Wie ist denn der Unterschied zum letzten Jahr? Also ihr habt ja der eine wirklich gar nicht so viel geändert, habt aber der Coach wurde geändert. Und ich fand schon, am Ende der letzten Saison wart ihr bärenstark. Also die Verbesserung in der letzten Saison vom ersten bis zum letzten Spiel, da war, glaube ich, wart ihr die sich am meisten verstärkt haben. Ja, wie ist jetzt der Wechsel vom Trainer nochmal irgendwie dann was verändert? Was macht er jetzt anders?
Also mein Head Coach hat sich einfach direkt angepasst. Ne?
Mhm.
Er war in mehreren NFL-Teams, auch so mit Tampa Bay und so, wo sie mit Jameis Winston eigentlich gutes Jahr oder hätten können. Und dann wurde er halt auch nicht verlängert, Verträge. Also er hat auch genau die gleiche Mentalität, so do your work, you know, show what you got, nothing's given, so you gotta work for what you want. So, und das war dann auch natürlich mit unserem DC auch ein Mexikaner, er spricht die Sprache, Spanisch, so mit den Jungs. Und das ist halt auch das Wichtige hier, weil nicht alle Englisch können. Mhm. Was auch sehr lustig dann
im Training manchmal ist. Wie ist dein Spanisch?
Mi español es más o menos.
Más o menos?
Yo entiendo mucho, pero no hablo mucho.
Sí. Alles klar.
Aber ja, mit dem DC auch, wie gesagt, das passt dann halt auch alles. Und dann haben wir das einfach, zusammen sind wir einfach wie eine große Familie halt geworden. Und vom letzten Jahr war das halt, man muss sich halt auch vorstellen, letztes Jahr waren wir, ich glaube, wir waren einfach vom Training her einfach überbelastet. Wir hatten ja fast jeden Tag Full Pads. Das war ja das am Anfang. Wir hatten 5-mal die Woche Full Pad Training und getackelt, gehittet, also unsere Beine waren
so, wie man das halt früher gemacht hat, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Aber dann direkt auch freitags auch, wo man normalerweise jetzt in unserer Generation oder vielleicht auch früher ein echtes Walkthrough hat, dass man mentale Reps nochmal bekommt vor dem Spieltag, haben wir halt richtiges Training gehabt zum Beispiel. Und dann haben wir den nächsten Tag ein Spiel. Und das war halt dann so für mich zum Beispiel, weil das halt von der Überlastung und für die anderen Spieler war einfach zu viel.
Mhm.
Und das hat man dann halt in den Spielen dann gesehen. Und dann als dann die Coaches, wir haben ja auch viele Coaches dann verloren, ich glaube nach Woche 6 oder so, sind dann viele Coaches abgetreten bei uns und dann hat unser GM Bart auch gesagt, so jetzt reicht's. So, man kann es sehen im Spiel, wir tun jetzt nur noch dreimal die Woche trainieren. Mhm. Und dann kam das so. Also letztes Jahr kam der Umschwung einfach, dass wir einfach ja mehr für Recovery getan haben, mehr ja uns um unsere Bodies gekümmert haben. Und dieses Jahr haben wir genau einfach dieses Konzept, das wir letztes Jahr einfach übernommen in dieses Jahr. Bloß halt mit einem neuen DC und
stark
neuen Headcoach.
Du hast gerade ein Thema angesprochen, was die Community gefragt hat, wo wir eine E-Mail zu bekommen haben in der letzten Woche. Finde ich extrem spannend, Belastungssteuerung. Also wenn ihr fünfmal in Pads trainiert, dann kann die nicht wirklich sinnvoll sein. Ich als Außenstehender sehe ja immer nur die Lineup-Changes und kann sehen, okay, Hamburg hat jetzt seit 4 Wochen keinen einzigen Lineup-Change gemacht. Da scheinen die Leute fit zu sein. Wie ist das bei euch? Werden Laktattests gemacht? Habt ihr da einen wissenschaftlichen Ansatz in irgendeiner Form oder ist das einfach Erfahrung der Athleten und der Trainer?
Also, ja, ich wünschte, das Geld wäre, ne, schon so weit ausgefeilt in der ELF und in unserer Mannschaft, dass man sowas auch machen könnte. Das wäre sehr interessant, ja, aber das Geld haben wir auf jeden Fall
in nicht. Dem Moment hat jeder von uns gelacht.
Das haben wir noch nicht, um solche Tests durchzuführen. Aber ja, wie gesagt, wir haben eine Physiotherapeutin aus Mexiko auch, die auch mit Sport oder Top-Athleten in Mexiko trainiert. Sie ist sehr, sehr gut. Dann haben wir einen Carlos, auch super Physiotherapeut aus Barcelona, der trainiert auch. Ah, wie nennt man das? Mit diesen, vielleicht kennst du es, Gomez, mit diesen, wo die diese Häuser bauen, diese Menschen, wo die trainieren für ein ganzes Jahr und diese Strukturen bauen, wo die auf die Schultern gegenseitig aufklettern und dann bauen die so ein.
Diese Türme, diese menschlichen Türme.
Diese Türme, ja. Diese ja, menschliche ja, ja. Türme. Und das ist anscheinend so ein großer Sport hier auch so. Und da ist der auch involviert und auch mit dem Rugby. Und deswegen die zusammen, er ist halt auch neu und zusammen, die machen einen super Job. Und ja, wir haben halt jeden, zum Beispiel heute, wir haben jeden Montag haben wir Recovery Training. Wir haben ja direkt einen Pool hier draußen.
Hörst du das, Miete?
Recovery Training. Must be nice.
Ja, auf jeden Fall. Macht Spaß halt. Ne?
Was macht ihr da?
Ist ein bisschen anstrengend manchmal. Also wir sind dann im Pool, machen natürlich so A-Skips, B-Skips, so Stretching. Wir fangen mit Stretching an, dann gehen wir ins Dynamic im Wasser, High Knees, einfach um den Blood Flow in die Muskulatur wieder überzubringen. Boah, und
traumhaft.
Die machen einen super Job, die Physiotherapeuten und unsere Trainers. Und dann haben wir Alex Posito zum Beispiel, macht unser Sports Performance hier. Und dann haben wir halt in der Woche 2-mal im Fitnessstudio Training. Und 2 bis 3 Mal. Manche gehen, zum Beispiel ich gehe 4-mal, probiere 4-mal zu gehen die Woche. Aber 2-mal mandatory mit Offense, Defense müssen wir gehen. Und ja, so läuft es dann jede Woche. Montags Recovery Training. Man kann dann einen Timeslot buchen mit der Physio, kann dann die Recovery Boots rein, bekommt Akupunktur oder
was?
Elektrotherapie und solche Dinge halt. Crazy. Und viele nehmen. Also ich bin froh, dass ich nicht so oft
ehrlicherweise sagen, Nico, ganz kurz, man sieht ja hinterher im Podcast kein Bild, das muss ich übersetzen. Mete ist völlig überrascht, riesige Augen, hält sich die Hand vorm Mund und weiß gar nicht, was er sagen soll.
Akupunktur auch.
Also scheinbar scheinst du hier Galaxy sehr zu überraschen.
Akupunktur, Needling.
Kriegt ihr auch diese schwedische Massagen oder so?
Nee. Also Massagen gab es am Anfang, aber dann haben halt viele, ne, einfach so die Physiotherapie ist halt da oder die Trainers sind da, um dich fit zu bekommen und nicht, damit du hier so eine Massage bekommst, ne, um dich gut zu fühlen. Ja. Und dann haben die das so ein bisschen mehr gecuttet und haben gesagt, hier, ihr habt Foam Roller, wir zeigen euch, wie ihr das und das benutzt oder was ihr kaufen könnt.
Ich muss jetzt aber mal, also das ist alles irgendwie Team Subsidized oder wie, also das, ihr könnt dann einfach hingehen und dann gibt's einfach Akupunktur und wenn du halt Schmerzen hast, bisschen Tanzmaschine und solche Sachen. Krass. Kein Rezept vom Arzt
und
oder so.
Und das ist das hier, was ich so an...
Entschuldigung.
Wir haben ja auch so einen Arzt. Ja, wir haben auch einen Chefarzt. Und wenn du irgendwas hast, rufst du halt ihn zuerst an und der tut dann dir halt, du kommst dann hin zu ihm und der tut dich halt dann checken und dann schickt er dich entweder zur Physiotherapie oder zu einem anderen Arzt oder er macht es selbst. Und deswegen, unser Team ist echt, ich muss echt sagen, einfach einmalig dafür, dass auch dieses Budget einfach nicht da ist, weil ist ja auch, die verdienen nicht die Welt, ne? Aber die sind jeden Tag von 9 bis 9 Uhr in dieser Facility, diese Physios und der Staff. Und die machen alles drumherum, damit wir ein perfect Game Day haben, perfect Setup als Spieler und deswegen als Spieler Erlebnis und generell Experience, Player Experience hier in Barcelona Dragons, konnte ich es einfach nicht sehen, dass man da, kann ich es nicht sehen, irgendwie, dass es irgendwo anders halt auch geht. Kommt, ist aber auch aufgrund dessen, weil wir so jung sind. Ne? Das muss man sich auch wieder, ne?
Das heißt, die Mehrheit von euch arbeitet noch nebenbei oder sind da wirklich nur zum Spielen da?
Nee, nur das ist das ja, nur zum Spielen. Deswegen kann man das auch nicht wirklich in einem anderen Club machen, weil zum Beispiel, ne, du hast Familie, ihr habt Familie, Kinder, Job und...
Ja. Der Durchschnitt, Alter, ja, ist der bei uns auch einfach anders. Also, ne, ich meine, mit 22, 23... war mein Leben anders wie jetzt mit 29. So jetzt aus. Mittlerweile hast du Wohnung, Kind, ne, Frau, so, ne? Ist schon anders, ja.
Auf jeden Fall. Und deswegen so ist verständlich, dass nicht alle Clubs machen können, aber ich sag mal so, vom GM-Part, wie Bart Iacarino es macht, ist es so, wie ich es mir überall so vorstellen könnte, wenn das Geld vorhanden wäre, wenn die Möglichkeit für jeden Spieler da wäre, ne? Und deswegen
Hammer.
Ist es, ja, ich muss sagen,
Hammer.
Hammer. Kommen wir mal kurz zu dir, Nico. Du wurdest ja als Running Back dieses Jahr vorgestellt. Ja? Nun bist du jetzt wieder als Safety unterwegs. Wie kam das? Habt ihr nicht so die Tiefe gehabt als Safety? Oder hattet ihr zu viele Running Backs? Weil die Running Backs, ich glaube, wie heißen der?
Tony Monton.
Monton, genau. Auch mega Athlet, geile Moves gemacht dieses Jahr, mega Entwicklung. Was war jetzt der Grund, warum du auf einmal Running Back spielen wolltest, vor allem mit deinem Alter?
Also ich bin heiß drauf, ich warte schon die ganze Zeit. Nee. Ja, uns hat die Tiefe einfach gefehlt bei Safeties wieder. Eigentlich ein Safety, ja. Und dann wurde ich halt gefragt und dann habe ich gesagt, klar, natürlich. Aber ja, ich hatte mich vorbereitet für Running Back. Coach hatte mich gefragt in der Offseason. Und ich war mental und physically ready. Und natürlich hat halt Tiefe gefehlt. Und mit Adrian Jimenez, ne, das ist ein Truck.
Ja.
Und mit Moton haben wir einen versatile Runner und einen Third Down Back, ne. Und deswegen wir sind mehr Passing Team, wie man es, ne, wahrscheinlich so sieht, mit Kyle Sweet und Zach. Und wie gesagt, Zach ist sowieso Maschine. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ja. Ich komme rüber, wenn ihr mich braucht, wenn irgendein Spiel ist, nur wo es mehr Speed vielleicht, wenn wir gebraucht wird oder generell, wenn sie mich brauchen, komme ich rüber, aber solange, also momentan bin ich drüben und.
Du hast gerade angesprochen, Zach Edwards, letztes Wochenende, ne? 32 Passversuche, 20 angebracht für 295 Yards und 4 Touchdowns,
Alter. Und einer gelaufen selbst, ja.
Und einer selbst gelaufen, genau. Ja, ja. Sein Lieblingsreceiver natürlich Kyle Sweet, 11 Target für 167 Yards und 2 Touchdowns. Flores hat noch einen Touchdown. Blue, der Name Blue, ist ja, mir jetzt Blue. Auch neu, genau. Homegrown, oder?
Nee, Blue, Benjamin Blue ist Blue, genau. Franzose.
Ah, Franzose.
Benjamin, ja.
Okay, und was mich auch überrascht hat, worauf ich sehr gespannt drauf war, ist Igor Maslanka, genau, der Slowene, der letztes Jahr in Polen gespielt hat, hat seinen ersten Catch gemacht, den ich jetzt gesehen habe, für 25 Yards.
Ja, also er ist schon Big Target, ne? Ich finde auch, man sollte ihn mehr targeten, aber es funktioniert alles momentan. Zach findet die Receiver. Er ist ein super Blocker, aber auch hat auch super Hands so und Downfield. Also hat einen, glaube ich, fallen lassen, letztes Spiel. Aber das kommt auch als Receiver, persönlich, ich spiele auch Receiver. Ist das halt so, wenn du nicht in den Rhythm kommst, ne, mit dem Quarterback oder du rennst hier 20 Routen oder 15 Routen und dann kommt bei der 16. Route kommt ein Pass, ne, dann ist so, okay. Du hast bisschen nicht warm, sag ich mal. Ne? Und deswegen, Kyle macht hier die Receptions links und rechts, weil er halt so viele Targets bekommt. Ne? Und das ist halt als Receiver ist so der Mental Game, glaube ich.
Aber nur mal in die Runde gefragt. Zach Edwards ist doch, ich glaube, die Zahl 94,3% der Total Offense Yards bei euch gemacht. Der ist doch MVP-Kandidat gerade, oder? Also ist doch aktuell, wenn man mal ehrlich ist, der dominante Spieler in der Liga, oder?
Ich würde es direkt so unterschreiben. Direkt.
Also, würde ich auch so sagen.
Dual Threat, der kann die tiefen Dinge anbringen, der hat Ruhe in der Pocket, das ist ein General, der kann leaden, das ist geil. den kann man richtig gut zusehen. Also wenn es ein MVP-Vote gäbe, wird er den bekommen.
Der hat Swag mit seinen Cornrows da. Geiles also. Video übrigens, ne? was ihr immer macht nach jedem Sieg.
Der White Boy
hat Swag.
Ja, also ich bin mal nicht so biased, aber ja, Zach ist auf jeden Fall damit Runner-up, würde ich sagen.
Ja. Wie ist es für dich im Training gegen so eine Offense zu trainieren? Läuft es dann quasi, also läuft es genauso, sag ich mal, wie wenn ihr gegen andere spielt quasi? Rollt die Offense genauso oder dadurch, dass ihr halt jede Woche öfters mal die Offense sieht, könnt ihr schon sieht das schon anders aus oder sag ich mal, ist die Offense nicht so dominant im Training bei euch? Nee, was würdest du sagen? Was ist die Stärke? Offense, Defense? Weil eure D-Line sieht brutal aus. Backfield ist okay. Linebacker machen ihren Job, ne?
Ja, also Offensive sind wir halt, wie gesagt, unsere O-Line ist sehr jung. Und wir haben aber mit einem der besten O-Line-Coaches, ich persönlich finde, oder auch, der war letztes Jahr mit uns, mit Giuliano, Amerikaner, und er hat halt ein sehr gutes Gefühl, oder he's a player coach. Rauscht das bei euch?
Ja.
Ja. Jetzt geht's.
Oh, ist es weg. Ja, jetzt.
Gut, war gerade verwirrt. Ja, guter O-Line-Coach, ne, und das mit der Offense ist halt mit Kyle, Benji, Mario und auch sogar, wie gesagt, wir haben neu, unser Backup-Core, Receiver-Core sind fast alle neu. Da haben wir neue, junge, gute Receiver. Deswegen unsere Reps, die wir bekommen im Training als Defense, die sind fast genauso gut wie mit der ersten. Und natürlich, wenn wir gegen die erste gehen, bekommen wir halt sehr gute Looks. Und das überträgt, das ist dann halt auch einfacher, wenn man dann ins Spiel geht. Und natürlich gegen die erste, sage ich jetzt mal, wir spielen dieses Jahr leider nicht gegeneinander, aber Frankfurt zum Beispiel letztes Jahr, ne, dann, wenn du halt trainierst gegen eine Eins, und du spielst dann auch gegen andere Eins, aber die erste Gruppe, die Receiver sind genauso schnell. Zum Beispiel ist es halt auch einfacher, sich anzupassen als DB oder Linebacker. Your Drop, your Reroutes und so. Und deswegen so Offensive und Defensive sind wir ziemlich balanced, würde ich sagen. Und wir geben uns beide im Training nichts. Das ist das so. Jedes Training ist ein Fight. Und
ja, die Defensive von euch, ja, kommen wir mal dazu. Insgesamt 51 Tackles, 4 Sacks, davon 3 von Alejandro Fernández, Maschine. Wie du schon sagtest, die Nummer 11. Absolut in Topform, dieses Jahr. Genau, dann habt ihr 5 Tackle for Loss für minus 45 Yards, genau. Was haben wir noch? Interception, genau, 3, oder? Ne? 3 Interceptions für 59 Yards insgesamt. Ja, Gratulation dazu. Mega Defense-Leistung, mega Offense-Leistung. Mehr kann man da nicht sagen. Also ich meine, ich freue mich auf nächste Woche.
Deswegen wollte ich gerade schon sagen.
Ich freue mich mega auf nächste Woche. Das wird, glaube ich, das
diese
Top-Game
Woche, ja?
Diese Woche, Entschuldigung. Ach,
ich bin Montag.
Damn, wo ist alles mein Kopf?
Ich weiß. Nach dem Footballspiel.
unser Montag ist nochmal was ganz anderes als der übliche Montag für jeden normalen Arbeitnehmer, glaube ich.
Erstmal wach werden.
Darum, glaube ich, ist.
Aber dazu kommen, muss man mal sagen, du hast 2,5 Stunden geschlafen, glaube ich, oder?
Ja, genau, so circa 3 Stunden. Genau. Wir sind gestern abends um kurz vor 4 angekommen. Bin schnell nach Hause. Ich habe dann im Bus ein bisschen geschlafen da auf dem Gang. Dann kam ich nach Hause, habe so 2-3 Stunden weiter geschlafen und dann ging es ab auf die Arbeit. Und als ich Nico angeschrieben hatte heute, ja, ich komme von Recovery-Training und so. Und ich so, Bruder, mein Recovery-Training war jetzt E-Mails lesen und beantworten auf der Arbeit. Aber ja, dann kommen wir doch zum nächsten Spiel, wenn wir schon dabei sind. Und zwar ist es, Miete, unser Spiel, ne? Leider verloren. Das, meiner Meinung nach hätten wir das Spiel gewinnen sollen. Ne? Haben wir verloren. Ich bin dann nicht so ganz traurig, weil letztendlich hatten wir das nochmal in der Hand, das Spiel zu gewinnen. Darum fühle ich mich jetzt nicht so schlecht. Und ich denke, das Rückspiel wird nochmal ganz anders aussehen.
Das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Oder? Es ist natürlich bitter zu verlieren. Hut ab natürlich auch auf jeden Fall an ein starkes Tirol-Team. Absolut. Gestern, nachdem wir auch die Videoanalyse und so alles im Bus schon gemacht haben, muss man schon sagen, verdient. Ne? Da haben wir auf jeden Fall einige Sachen aus der Hand gegeben, die nicht hätten sein müssen. Aber gut. Man sieht sich immer zweimal in der Season und da müssen wir jetzt auf jeden Fall daran arbeiten, das Ganze zu verbessern, aus unseren Fehlern zu lernen und die letzten Stellschrauben noch ein bisschen auszumerzen. Dann
Nico, hast du das Spiel geguckt?
Nee, ich hab's jetzt eigentlich, weil ich war noch nicht so in die Spiele. Ich guck mir gerade eigentlich eure Highlights an, ja. Ich guck mir das gerade an.
Ich habe ein bisschen reingeschaut, ja. Falls sich die Leute da draußen fragen, woran es lag. Ich meine, Football ist ein mega Teamsport, ne? Also es ist, wie gesagt, man kann nicht sagen Offense, Defense, Special Teams oder so, ne? Wir haben verloren, das ist klar. Wir haben in der Defense die Drives nicht gefinisht, oft, ne? Wir hatten die Chance, wir hatten oft die Chance für den Sack, haben wir leider verpasst. Defense stand lange auf dem Feld, genauso wie die Defense von Tirol, die stand auch auf dem Feld. Unsere Offense zum Beispiel, ne? Die hatten 16 First Downs. Ich meine, im Vergleich, Tirol hatte 24 First Downs. Es war mega heiß. Wetterbedingt war es mega heiß. War geiles Wetter, aber für Football war wirklich, wir haben echt gekämpft in der Defense. Offensemäßig hat auch wie in der Defense mal die Drives, Dritter und Lang oder so, paar Bälle fahren lassen. Wir hatten insgesamt, ne, was mir auffällt, wir hatten insgesamt 239 Passing Yards. Tirol haben wir nur 173 zugelassen, ne? Rushing Yards war bei uns etwas mau. Wir hatten nur 74 Rushing Yards zu Vergleich zu Tirol 188. Ich denke so, das waren so immer viele, viele Kleinigkeiten. Ne? So, und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Ne? Wir hatten die schon. Ne? Dritten Drive, ne? Eigentlich muss man finishen. Man muss eigentlich schon im Backfield schon denken, Alter, so safe Spiel, ne, safe Tackle machen und dann ist gut, dann sind wir wieder unten und dann, hat das, glaube ich, die Qualität von Shelton nochmal gezeigt, dass das für ein großartiger Quarterback ist und der hat wirklich das Spiel sehr gemanagt, würde ich sagen.
Okay, ich wollte nur sagen, bei dem hat man auf jeden Fall gemerkt, dass der schon seit einigen Jahren, ich glaube, es sind 7 oder 8 Jahre, die er schon in Tirol ist. Da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass der eine sehr gute Chemistry mit seinen Jungs hat, dass der der ist ruhig, ne? Der ist trocken, wenn man das, also hinter den Ohren, der ist komplett, ist erwachsen, das ist ein ruhiger Mann, der weiß, dass er patient sein kann in gewissen Plays und das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass das sehr passiert. Die waren, an manchen Stellen waren sie halt geduldiger und waren vielleicht 1 oder 2 Schritte langsamer, als sie hätten sein müssen, während wir dann so wie Heat-Seeking Missile, Full Speed dann einfach schon auf den Winkel genommen haben und auf den Punkt, wo wir ihn erwartet hätten oder wo wir den Offense-Spieler erwartet hätten, schon hingesegelt ist, so, während die aber dann noch 2 Schritte langsamer waren, weil sie es halt in irgendeiner Form geschemt hatten. Und man hat wirklich gemerkt, das war so ein bisschen dieses Feingefühl, ne, dieses Fine-Adjusting. Und das hatte der komplett drauf. Muss man Shoutout geben an den 38-jährigen Mann.
Ja, man muss ehrlich sagen, so, aber als wir nochmal Video geguckt haben, die haben wirklich nur das gespielt, also, was wir erwartet haben. Ne? Die haben das war so das, was mich so geärgert hat. Die haben ja nichts anderes gespielt. Nur das Ding ist, ne, gutes Timing erstmal, ne? Die Jungs, die haben viele komplexe Routen, ne? Auch viele Hooks und viele Crossers und so und alles. Aber nichts, was die nicht vorher schon gespielt haben. Genau. So, die haben 1, 2 kleine Adjustments gemacht, aber wirklich ganz, ganz Kleinigkeiten und darauf, das haben wir wieder nicht rum nicht gesehen und nicht adjusted. Deswegen haben dann quasi ab und zu diese Titte und Langversuche dann funktioniert, ne? Das ist genau das, was der Coach uns auch gesagt hat. Alter, wenn die irgendwas finden, was funktioniert, pass auf, Jungs, merkt euch das, weil das versuchen die immer wieder.
Ja.
Das werden die immer wieder versuchen. Ja. Und genau das ist es vorgekommen, so, ne? Joshua Poznanski, unglücklich dann, ich glaube, im zweiten Quarter, ersten oder zweiten Quarter hat sich verletzt, unser Safety.
Da muss ich jetzt kurz auch nochmal. Also, ich bin ja echt. Ihr hattet ja das größte Unglückspech oder generell, was das wollte ich schon sagen.
Na, so würde ich nicht sagen. Doch, da habe ich schon andere Teams gehört, wo es noch schlimmer getroffen hat.
Okay, dann sagen wir es so, als Champion going into the new season, dass ihr direkt 3 Key Player verliert zu Season Ending. Generell, dieses Jahr ist ja sowieso jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe, denke ich so, okay, Verletzung, aber Season Ending ist ja schon sehr, sehr, sehr hart. Egal für wen, ne? Egal für welchen, als Spieler, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Deswegen gute Besserung an alle da draußen, die Season-Ending-Injury haben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist echt für mich immer das Schlimmste, wenn sich jemand verletzt und vor allem dann halt auch so eine Whole Season verpasst.
Danke.
Aber ich wünsche euch alle das Beste und speedy recovery.
Ja. Also Joshua wird auf jeden Fall nochmal zurückkommen.
Der muss.
Ich weiß es nicht genau jetzt, was die Diagnose ist. Aber der wird auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Aber das hat uns natürlich getroffen, ne? Und so ein Spieler wie Shelton, der sieht das, attackiert das direkt, ne? Wie gesagt, Glückwunsch nochmal. Shelton dieses Wochenende 27 Passversuche, 16 angebracht, eine Interception. Für 178 Yards, 2 Touchdown. Der längste Pass war für 25 Yards. Das war, glaube ich, direkt das erste Play auf Platzkummer. Auch sein Nummer 1 Receiver dieses Wochenende, Platzkummer. 6 Catches für 78 Yards. Schneider, der kleine Nummer 4, der auch junger, talentierter Receiver. Auch mit 2 Touchdown dieses Wochenende. Bei uns natürlich, ne, Jacob Sullivan, 38 Passversuche, 19 angebracht, eine Interception auch, für insgesamt 244 Yards. Der hat den Ball schön verteilt, ist mir aufgefallen, ne, auf unseren neuen Receiver Horn, hat auch 68 Yards, 4 Catches, ein Touchdown. Regler auch 4 Catches, 63 Yards, Strahmann 4 Catches. Also man sieht ja wirklich, da hat er wirklich jede Anspielstation benutzt. Ne? Ich habe das noch nicht richtig analysiert, aber irgendwas haben die doch adjusted in der Defense von Tirol, oder? Was meint ihr?
Ach so. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die die Coverage, irgendwann sind sie halt immer ein bisschen tighter gekommen, haben, also konnten letztendlich auch, sah echt aus, als hätten die halt die Plays sehr gut geschemt, ne? Die waren dann, gerade die DBs, die waren immer sehr gut in Position, unsere Drag-Routen, die Ins, die Outs, die wir haben, haben sich immer sehr gut positioniert, waren immer am Receiver dran. Außer halt, wenn wir dann halt Breakaways hatten. Also das ist schon, die haben das schon solide gespielt, die haben das gut geschemt, aber wie ich schon gesagt habe, ne, da kommt noch eine Rückrunde. Dann hoffe ich mal, dass die Jungs, beziehungsweise ich weiß, dass bis dahin das Scheme, dass es alles angepasst wird. Und ich meine, jeder in unserer Mannschaft hat ja auch irgendwo ein Interesse zu gewinnen. Da muss ich ja auch wirklich sagen, dass ich da auch wirklich beruhigt bin, dass es nicht auf irgendwelche Ego-Trips oder sowas runterfällt oder irgendwelche Leute, die sagen, hey, nein, wir machen das so, my way or the highway, sondern wir suchen dann schon immer die beste Lösung, passen uns an und bin mal gespannt, was die nächste Runde hergibt. Ja.
Aber eine ganz, ganz, ganz spannende Frage, nur mein Gefühl her, insgesamt, wenn man das große Bild mal anguckt. Ich habe das Gefühl, oben ist gerade so ein bisschen Barcelona, Nico Respekt, Wien und Hamburg ein bisschen weg, die so ein bisschen gerade die Liga dominieren. Und danach hast du eine ganz große mittlere Gruppe. Also ganz unten ist dann Istanbul und Stuttgart, wo irgendwie viele fast schon die Teams auseinanderfallen so ein bisschen. Und in der Mitte hast du ein unglaublich enges, unglaublich spannendes Mittelfeld, das ja, wenn das so kommen wird, wie es aktuell aussieht, um einen einzigen Playoff-Platz spielt. Also das ist ja eine unfassbar spannende Situation. Das ist Berlin Thunder mit 2-3, Leipzig 2-3 und die Panthers mit 2-3 in der Northern Division. In Central hast du Raiders jetzt mit 3-2, ihr mit 2-3. Und dann hast du in Southern hast du Rhein Fire und Cologne, beide irgendwie 3-2, 2-3, ganz eng. Da kann ja jede Woche, jeder Sieg kann am Ende Gold wert sein. Es ist als Zuschauer unfassbar geil, ehrlicherweise, weil man richtig sich freut auf diese Duelle untereinander. Aber für euch als Spieler heißt das ja, jede Kleinigkeit, jeder kleine Fehler, jede kleine Aktion kann am Ende wirklich entscheidend sein für diese Spiele, oder?
Und genau das ist es. In dieser Liga, jeder kleine Fehler wird komplett ausgenutzt. Ne? Du hast nicht viel Platz für Fehler, sei es Offense, Defense und Special Teams natürlich. Ne? Ich glaube, letzte Woche oder, nee, im Stream war das, glaube ich, hatte der Head Coach von Köln gesagt, so ja, die hatten das Special Team ein bisschen vernachlässigt im Training und so, und letztendlich ja, haben wir das gezeigt, wie wichtig das dann ist. Oder bei euch zum Beispiel, ne, als ihr gegen Rhein Fire gespielt habt, ne, direkt den Puntblock und Jimenez lauf rein, so diese Kleinigkeiten, ne, oder diese Interception, ne, das darf einfach nicht mehr passieren, dass du mal Ball fumbles, Ball Security ist ziemlich wichtig, ne? Dass man zum Beispiel, Punt, ne? Dass man den Punt richtig weit oder ein Kickoff. Wir haben diese Woche direkt, Geschichte geschrieben, ne? Zwei Kickoff-Return von Albert aus Berlin, Nummer 22. Ich denke, das ist auch ein Rookie, Albert Wiesing-Strauch, ne? Habe ich das so richtig gesagt, ne?
Ja.
Und die Nummer 4 von den Vikings, Jordan Boer. Der Receiver, auch mit einem Return-Touchdown. Man sieht, es geht. Ne? Hat ein paar Wochen gedauert, bis man da irgendwie eine Lösung gefunden hat, wie man Return-Touchdown mit der neuen Regel.
Aber habt ihr darüber schon mal geredet, wie sich das anfühlt? Also ich kann es ja nur als Zuschauer sagen, da ist das immer noch ein bisschen Fremdeln. Also ich finde, der Kickoff ist immer noch, ich verstehe es total, es ist aus Verletzungssicht total sinnvoll und es ist einfach blödsinnig, sich da sozusagen so ein großes Verletzungsrisiko einzugehen. Trotzdem fühlt es sich als Zuschauer, ich hatte gestern Leute dabei, die zum ersten Mal bei der ELF da waren im Stadion, die gesagt haben, was machen die denn da, wieso ist das anders? Also es fühlt sich immer noch so ein bisschen fremd an, oder? Wie geht euch das?
Ist einfach anders, ne? Ist einfach anders, und wie es so immer ist, man gewöhnt sich dran, ne? Ich denke, die Regel hat einfach seinen Zweck erfüllt, so, und warum man diese Regel eingeführt hat, wissen wir ja, und ich denke, das hat seinen Soll voll und ganz erfüllt. Und ich muss ehrlich sagen, es ist doch schon ein bisschen spannend da, wenn das Play doch schon so ein bisschen, irgendwie, wenn du siehst, der Returner läuft irgendwie über außen und da tun sich ein paar Lücken auf, da klopft das Herz schon so ein bisschen so. Man hat so ein bisschen, dieses, ist sie gleich durch, ne?
Und dann geht die Lücke zu.
Ja, und dann geht die Lücke zu, genau.
Sehr schnell, genau.
Also man sieht, also das macht das schon ein bisschen spannender zu gucken.
Ja, sag du.
Also meine Meinung nach.
Also,
Und ist schonender, ne?
Mach ruhig mit.
Also was mir aufgefallen ist, dass dass dieses Kickoff dann dem Ganzen so ein bisschen auch diesen normalen Football-Playstyle, sag ich mal, gibt. Also dadurch, dass jeder ja irgendwie so an der Line of Scrimmage ist und du dann gewisse Leute, also die meinetwegen die zwei Äußersten zum Beispiel zurückziehst als Safety und dann die inneren Äußeren für Feather Contain, hast du dann wirklich auch wieder diese Elf-Mann versus Elf-Mann. Aber hast dann auch wieder diese Levels. Du hast dann die Leute, die rushen, du hast die Leute, die Soft-Contain, Hard-Contain spielen und halt dann natürlich auch versuchen, den Tackle zu forcen. Und auf der anderen Seite hast du auch interessante Blocking-Schemes. So. Also ist dann nochmal tatsächlich so ein bisschen so eine Science für sich. Ja. Sorry, Nico, was wolltest du sagen? Tut mir leid.
Nee, auf jeden Fall stimme ich dir nur zu. Und deswegen ist es auch so schwer zu scoren. Ne? Ich selbst auch als Returner, spiele Return schon seit Jahren. Und das war halt auf jeden Fall, der erste war auch ganz anders, ne? Du fängst halt den Ball und direkt sind halt 7 Leute um dich herum. Du hast halt echt gar keinen Zeit, großartig zu catchen. to read und to make a decision. Du musst jetzt eigentlich schon, während du der Ball kommt, musst du quasi so, wenn du ihn hast, direkt gucken und dann auch direkt das erste Loch nehmen, weil sonst ist das direkt wieder zu. Und ich habe also generell, wie ich sehe, ist das, es kommt sehr hart auf das Return-Team an, dass man 10 harte Jungs da hat und die aber auch einen Block für mehr als 3, 4, 5 Sekunden halten können, weil das ist ja der Unterschied. Du fängst den Ball, aber das Return-Team sieht nicht, wo der Returner wirklich ist. Aber du hast ein Return-Setup vielleicht, links oder rechts. Aber die Jungs sehen, wann der Ball gefangen wird und haben einfach damit einen Tick schneller Reaktion, um von der Linie zu kommen und den Block zu passen. Und das ist halt der Unterschied. So.
Was meint ihr, was für eine Position hat genau diese Eigenschaften? Vielleicht DBs, Man-Coverage, also den Block, so, für quasi den Block zu halten.
Also für Kickoff-Return? Ja. Also da braucht, ich glaube, Linebacker, Speed auf jeden Fall, aber auch ein schlauer Spieler oder intelligenter, der Angles versteht. Man muss wirklich Winkel verstehen.
Angles, genau.
You gotta understand Angles in diesem Kickoff-Return. Weil wenn du einen Kickoff-Left, zum Beispiel Kick-Return-Left gesetzt hast und der Ball kommt nach rechts, ist halt ein anderer Winkel, den du nehmen musst, um diesen Typ abzuschirmen, als wenn der Ball wirklich links kommt, dann geht es zum Schruckzuck, dann musst du direkt an den dran und der Winkel verkürzt sich halt. Ne? Und den halt dann auch länger halten, diesen Block. Und das ist das so. Und generell kommst du ja Head-to-Head, wenn du squared up bist, hast du sowieso verloren, weil dann sind, wie Mete gesagt haben, dann hast du direkt 3 Levels, weil der Spieler, der im Block ist, der kann links und rechts ausweichen, weil er den Returner sieht, aber die blocken, sehen den Returner halt nicht, wo er den Ball fängt. Und das ist halt so das Schwierige an diesem Kick-Return, aber wie du auch gesagt hast, auch das Spannende, weil wenn dann Loch aufgeht, ne, pocht das Herz so, dann trifft er das Loch, aber dann ist das zweite und dritte Level hinten dran, die closen in und dann, ja, es ist wirklich sehr hart und wenn man halt auch einen Kick-Return bekommt, ne, so wie Berlin oder Vienna, wenn man dann halt auch einen heimtritt, ist natürlich ein Success für den Special Teams Coordinator, aber auch für die entire Gruppe, die den Kick-Return halt auch hinbekommen hat und deswegen Hut ab, weil es ist nicht einfach. Das kann ich auf jeden Fall sagen. It's not easy.
Genau, Daniel, du warst hier am Wochenende im Stadion, ne? Hast dir auch ein ELF-Spiel angeguckt und zwar Ryan Fire gegen Hamburg Sea Devils. Auf das Matchup war ich auch mega gespannt, ne? Ich war auch sehr überrascht, dass es am Ende doch so deutlich war, ne? Hätte ich persönlich nicht gedacht. Wie erzähl uns mal, wie fandest du das Game Day, Experience in Hamburg? Da war, glaube ich, vorher, einen Tag vorher, war da, glaube ich, ein Fußballturnier.
Nee, kein Fußballturnier, war ein Fußballspiel von Influencern. Das war Team Knossi gegen, da war Ellie Jeller dabei, dieser FIFA-Influencer und so ein paar andere. Kevin Panewitz, wenn er euch was sagt, dann ist an die Breite gegangen, der Ex-Fußballer. War relativ viel Action, also ich hatte nur ganz kurz mit Max Parts, dem GM, geredet, der meinte, boah, die Fußballer, die waren ganz schön dreckig, da mussten wir erstmal ein bisschen aufräumen, kann ich mir gut vorstellen, also nicht ideal, aber das Stadion war rausgeputzt, waren 4.100 Fans, gleich eine Frage an euch da auch, weil ich das extrem spannend finde und die Stimmung war sensationell, also die Ryan Fire Fans waren vor Ort, haben einen Block gemacht und haben da richtig Lärm gemacht mit wirklich allem, was geht, mit Trommel und völlig rot angezogen und alles mögliche. Sensationell. Und hat wirklich Spaß gemacht. Also die Stimmung, schon Gänsehaut vorm Start, das war gut.
Ganz kurz, auch in Tirol war
krass. Das waren noch mehr Leute, oder? 4.900, glaube ich, habt ihr gehabt. 4.100 in Hamburg. Ihr wart mehr Fans, also das beste Spiel, meisten Fans waren in Tirol.
Ja. Und ich war auch überrascht, als wir den letzten Drive hatten, wie laut das war. Ne, Playoffs-Atmosphäre, als wir den letzten Drive mit der Offense waren, Alter, das war so laut und die Leute wussten auch genau, Alter, wenn nicht jetzt, das war genau das 12. Mann, ne, der 12. Mann, genau das, was man braucht in so Situationen.
Was für ein Impact hat das denn bei euch? Das finde ich irgendwie.
Also du hast es wirklich gemerkt. Wir hatten den Drive, ich meine, Jacob Sullivan, ne, geht raus, macht seinen Call, ne. Die Receiver stellen sich auf und dann guckt er sich die Defense an und wollte was adjusten, ne? Wollte was ändern und so. dann muss er wirklich bis zum Receiver hinlaufen und denen das dann sagen, weil es einfach zu laut war. Du siehst es dann wirklich im Spiel, wenn du das nochmal anguckst. Weil du kannst einfach nicht sagen, ey, hier, dein einfach dein Receiver sagen, so was der laufen soll, so weißt du? Und das ist genau wie Madden quasi, wenn du dieses Momentum hast, ne? Und auf einmal alles wackelt so ein bisschen. Ja, einfach, wenn du ein Adjustment machen willst, der Receiver weiß nicht, was er mal laufen soll, so.
Aber es ist grandios. Ich habe mit Sebastian Vollmer gesprochen vor 6 Wochen, 8 Wochen über dieses Rekordspiel im Arrowhead bei Kansas City Chiefs, das er damals da war, 2014. Mhm. 142,2 Dezibel lauteste Stadion aller Zeiten. Da war auf dem Feld und meine, wie hast du das gemacht? Wie habt ihr kommuniziert, wenn der Brady hinter dir irgendwie möchte, dass du jetzt irgendwie adjustest oder eine andere Gap füllst oder was auch immer, wie geht das dann? Er meinte, wir haben das trainiert. Also am Ende haben die mit Lautsprechern wie blöd Lautstärke gemacht neben dem Gillette Stadium. Mhm. Macht ihr sowas auch? Also bereitet man sich darauf in irgendwas schon vor oder ist das erst noch?
Ja. Wir machen das genauso, ne? Ja, oder Mete, vielleicht kannst du das erzählen.
Ja. Es ist immer sehr laut, also gerade wenn wir uns darauf vorbereiten, dass wir in einem Stadion spielen, wo wir wissen, das ist so ein hostile Environment und das sind so die Fans, die machen auf jeden Fall richtig
Bambule. Was sind solche Stadien?
Also auch so dicke Speakers.
Was sind die Stadien, wo ihr sagt, boah, das ist unangenehm?
Also zum Beispiel letztes Jahr vor Hamburg zum Beispiel, vor Düsseldorf, also bevor wir in der Merkur-Spiel-Arena waren und dann gegen Barcelona hatten wir das auch, weil die haben ja auch ein richtiges Stadion so. Letztes Jahr hatten die das gehabt, ne? Also da gab es ja nicht viele Teams, die das hatten. Und das sind jetzt so die zwei, die rausstechen. Ich glaube, in der Woche vor Wien haben wir uns da auch so gepreppt, wenn ich mich nicht falsch erinnere.
Genau, und vor allem das Two-Minute, ne? Die letzten zwei Minuten dann simulieren mit dieser lauten, wir haben so eine laute Musikbox und so eine riesige Musikbox da. Damit machen wir immer ganz schön viel Lärm und machen wir Two-Minute-Drives.
So Crowd-Noise oder so richtig unangenehme Musik einfach, so einfach nur was richtig Lautes und einem so in den Ohren liegt.
Schöner Black-Metal dann auf die Ohren.
Sowas, ja, oder so Industrial-Techno-Musik oder so, also so ganz kranke, also aber wirklich, es hilft halt beim Abschalten, weil du bist sowieso, juckt mich, ich find's eh eklig, ich würde mir sowas niemals anhören. So, ich finde, das ist so Musik, die läuft im Schlachthaus so. Das sind so die Vibes, die ich dann bekomme. Und dann hilft das halt wirklich irgendwie so beim Abschalten, wirklich. Also dann ist man nämlich fokussiert. Aber das wollte ich zum Beispiel auch nochmal sagen. Jetzt ist mir das gestern aufgefallen, als wir gegen Tirol gespielt haben, dass zwischendurch, also man versucht das abzuschalten, man ist mit dem Mind komplett im Spiel und alles. Aber zwischendurch kommt so ein Schwall von den Fans. Also die sind ja nicht nonstop so auf Vollmax, sondern irgendwann passiert irgendwas auf dem Feld, irgendwie der Momentum-Change oder so, und das ist wie so eine Welle, die holt richtig Schwung und dann hörst du richtig, wie dieses Crescendo kommt und es wird lauter und lauter und dann irgendwann guckst du so hoch und denkst so, wow, da sitzt ja ein Haufen Menschen und dann guckst du rechts durch das Stadion durch und siehst diesen riesigen Berg und dann, also das ist zwischendurch, catcht das einen schon, so.
Das ist auch ein geiler Punkt, ne, was du gerade gebracht hast, das Stadion von Tirol. Unglaublich. Ich habe mein Leben Bild noch nicht hübsch. Sowas Schönes gesehen. Ja. Bild, hübsch. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Daniel.
Nico, wie war es bei dir? Also, ihr hattet nur 900 Fans, habe ich gesehen. Aber ihr habt auch ganz gut Stimmung, oder? Trotzdem?
Also, die 900 haben sich auf jeden Fall angefühlt wie, keine Ahnung, 2.000, 3.000 bei uns. Also, dieses Spiel war echt so anders laut, dass sogar, als wir als Defense auf der Sideline waren, wir konnten die Plays von der anderen, also vom einen Corner rüber durch den Safeties, konnten mir die Plays gar nicht so richtig kommunizieren. Ich war meistens so, ey, what's the call? Aber man hat einfach nichts gehört. Es war echt so verwirrend, dieses Spiel für mich, weil ich echt kaum den Call von anderen auf unserer Sideline bekommen habe rüber. Und dann mein Corner mich anguckt, ich so, ey, ja, wir spielen das jetzt gegen diese zwei, ne? So, und deswegen, ich muss echt Hut ab für die Fans, weil die Atmosphäre und diese Player Experience ist einfach anders als, ja, ich sag's jetzt auch, ist einfach so, als GFL-Zeiten oder so. Es macht so viel aus durch euch, durch die Fans, dieses Erlebnis auf dem Spielfeld. Und wie auch Gomez gesagt hat, so, das kann das Spiel auch drehen, ein knappes Spiel, weil wenn du ein Heimteam bist und du, ne, 4.000, 5.000 Zuschauer hast, kann das natürlich ein Fokus der anderen Mannschaft natürlich, ne, mitspielen. Und auf jeden Fall, ja, ich feiere die Fans und vor allem unsere, wie ihr wahrscheinlich auch kennengelernt habt.
Ja, Auf die auf der Gästeseite.
Immer dabei, immer startklar.
Ja, ja.
Ja, Gästeseite.
Richtig, richtig gute Truppe. Auf jeden Fall nochmal Shoutout an Barcelona und Dragon Fans. Ohne Witz. Das kann ich nur feiern. Das ist richtig geil. Die haben gute Energy.
Kannst du ja mal ein Shoutout auf in Spanisch sagen, vielleicht. Vielleicht hören die dann den Podcast auch.
Ich nicht, kannst du gerne übernehmen, komm.
Ja, dann kommen wir doch mal zum Rheinfire, wie gesagt, Hamburg-Spiel. Daniel, war ziemlich voll, ne? Hat man gesehen. Mega Leistung von Tonga, der Kollege, ne? Ist für insgesamt 202 Yards gelaufen, ne? Bei 17 Laufversuche. Ist eine Mordsleistung, oder?
17 Carries, 202.
17 Carries,
unfassbar. 200. Also, der war auch, also, ja. Super geil. Es war wirklich, es war ein bisschen NFL-like Runs, die er hatte, wo er wirklich ein bisschen, den Leuten ausgewichen ist. Super krasse Spin-Moves und so weiter. Das war ihm, das brachte wirklich Spaß, sich anzugucken. Es sah fast zu einfach aus manchmal. Also, ich hatte Rheinfire eigentlich, also, wenn ich vorher gefragt hätte, hätte gesagt, Rheinfire ist für mich der Favorit in dem Spiel. Also, so stark, wie die irgendwie in den letzten Wochen aufgetreten sind, ich glaube, Das wird schwer für Hamburg, gerade weil die Offense bei Hamburg ja bisher nicht funktioniert hat. Und es ist ganz spannend, dass jetzt, wo Kirk Heidelberg weg ist, der ja wirklich ein Running Back Fan war, der wirklich immer in entscheidenden Momenten über die Runs gegangen sind, haben wir mit Jan, habe ich mich da schon ausgetauscht, dass der jetzt sozusagen gerade weg ist und jetzt plötzlich der Run läuft, wo ich sage, naja, Hamburg hat es eben geschafft, dann auch durch die Luft eine Gefahr auszustrahlen und zu zeigen, dass sie was können. Und in dem Moment funktioniert der Run dann auch. Und vorher waren sie einfach so unfassbar ausrechenbar. Und ich glaube, dass Hamburg, wenn sie das weiter hinkriegen, und da gibt es einen kleinen, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, aber ein kleines Gimmick, weil Max mir das gesagt hat und Max Parts, der GM, die haben einen Offensive-Berater. Und zwar, ich glaube, Schub heißt der, war OC in mehreren NFL-Teams. Der ist jetzt für 6 Wochen in Hamburg und das könnte echt ein spannender Key-Faktor sein. Der hat oben aus der Box die Calls gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ob ich hinterher Ärger kriege von Max, aber das ist...
Nee, das war doch schon, das haben sie ja schon preisgegeben.
Genau, aber das ist glaube ich, also okay. Das ist echt im ersten Spiel direkt ein Faktor gewesen und man sah eben eine sehr viel variablere Offense und Glenn hat da unfassbar von profitiert. Hat sich vorher auch geil gelaufen, hat sich festgelaufen, weil jeder wusste, Hamburg im entscheidenden Third Down immer mit ihm durch die Mitte und das ist jetzt anders und sehr geil.
Aber ganz kurz, Props an Glenn Tonga oder
die O-Line.
War da, oder an die O-Line, wollte ich gerade sagen.
Definitiv auch an die O-Line.
Ich meine, also, oft war das ja so, wie ich das Spiel so beobachtet habe, da war doch schon eine Menge Platz und D-Line war kaum in der Nähe von Rheinfire, so. Das heißt, O-Line hat auf jeden Fall ein mega guten Job gemacht. Rheinfire hat um Gottes Willen keine schlechte D-Line oder keine schlechten Linebacker, ne? Dann auf jeden Fall Props an De Guzman, an Thomas, Barfi, Bongwalanga, ne? Und French, also die Truppe und vor allem halt an dem Fullback, wie heißt er nochmal?
Von Rheinfire.
Von Hamburg.
Levi Kruse ist teilweise auch, oder?
Levi Kruse, der oft auch mal das Gap hart attackiert hat, muss ich ehrlich sagen, Alter, wenn er da reingeschossen hat, oft auch als Titan auch geblockt hat, also wie gesagt, Drops an die, weil das ist der Job, wo nicht gesehen wird, man sieht ja dann nur Tonga hat nur laufen. Aber die Jungs, die arbeiten auch hart dafür, dass der halt so frei laufen kann. Ne?
Also er wurde hinterher sogar rausgenommen. Man muss dann ehrlicherweise sagen, das spricht auch gerade für die O-Line, dass auch der zweite Running Back noch echt gut Yards gemacht hat. Also das war schon beeindruckend.
Ja, Hamadi, genau, der hat auch echt. Auch ein Local Player hat 11 Target für 95 Yards. Genau, und ein Touchdown, genau. Ein langer Touchdown, komplett durch die Mitte durch und Touchdown.
Aber es waren so zwei Sachen und ich frage ich euch gerne zu. Einmal der geblockte Extra Point Kick, okay, das war ein super krasser Game Changer. Also am Anfang, also ich weiß nicht, das erste Play, das war ja unfassbar.
Also darüber müssen wir mal reden. Das erste Play, ne, von Rheinfire, einfach nur Quarterback unter Druck, ne, unglaublich und der feuert Adams, feuert das Ding einfach nur tief in die Luft. Robitaille war eigentlich gecovert.
Aber
ne?
Es,
eigentlich,
es war auch Justin Rogers, oder? Also es war, ich glaube, es war die 23 war dran.
Ich glaube auch, genau, der war eigentlich gecovert. Aber wie ich schon oft in diesem Podcast gesagt habe, für mich, bester Receiver der Liga ist Robitaille. Also wir haben immer so ein bisschen dieses Gespräch mit Jan, ne? Er sagt Quinton, klar ist Quinton von den Stats besser, ne? Aber wenn man sich anguckt, was für Plays, wozu Robitaille instande ist, so was für Plays der machen kann, ne? Ist es unglaublich, ne?
Das,
wie gesagt, die Bombe kam tief. Er hat dieses Timing vom Ball, Augen, Handkoordination ist übertrieben bei ihm, fängt das Ding, bricht dann ein Tackle, dann hängt noch ein zweiter an ihn dran und er läuft einfach nur rückwärts und macht einen Touchdown, Alter. Das war crazy.
Kannst sagen, genau, was du willst, der ist einfach nie gecovert. Sorry, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber zum Beispiel gegen Barcelona, dieses tiefe Ding, was Adams einfach rausgefeuert hat, wo der Ball schon in der Luft ist und Robitaille die Route komplett zur Mitte adjusten musste, ja? Also das sind solche Plays, wo ich sage, also Balltracking, während er läuft, komplette Körperkontrolle, damit er ganz genau weiß, wo er hinkommt. Und dann das zweite Play, wo er den Touchdown auf der Goal-Line gefangen hat. Also das sind alles so Plays, wo ich mir jedes Mal denke, wie?
Auch gegen uns, Fernando Lurie, ja. Komplett perfekt gecovert. Und irgendwie, er dreht sich einfach irgendwie in letzter Millisekunde, nicht in letzter Sekunde, sondern in letzter Millisekunde. Und hat Catch. Und fängt einfach den Ball, wo man denkt, Alter, wie geht das bitte? Wie geht das? Ja. Crazy.
Der ist heftig.
Ja, Nathaniel Robitaille dieses Wochenende.
Jalen Clark war da und der hat noch gesagt, das ist der lustigste Typ, mit dem er je zusammengespielt hat. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachweisen kann, aber er meinte, Typ ist auch einfach super lustig.
Ja, ja. Also der hat ja 2015 bei uns gespielt in Frankfurt. Mega witziger Typ, mega witzig. Sehr, sehr, sehr korrekt. Shoutout an dich, Roby. 6 Catches für 96 Yards und 2 Touchdowns. Der längste davon war für 55 Yards. Ich glaube, das war diese Bombe. Aber bei Rhinefire ging da auch nicht wirklich viel durch die Luft. Ne? Adams mit 26 Passversuche, 13 davon angebracht, eine Interception für 147 Yards. Hat Roby und Kofi bedient, ne? 5 Catches und 36 Yards. Ansonsten war da nicht wirklich viel. Das Laufspiel lief auch nicht gut, aber wenn man sich die Defense von Hamburg so anguckt, ist auch kein Wunder bei der D-Line, diese Linebacker-Truppe und die DBs, muss ich ehrlich sagen, starkes Spiel, ne? Wie erwartet gespielt auch, ne? Ich glaube, vor so einer Kulisse macht es auch nochmal Heimspiel, macht es auch nochmal so was aus, ne? Ich glaube, die Fans da, die haben eine gute Show bekommen.
Also zwei Sachen, die ich mir nochmal.
Nee, ich lasse den Vortritt. Ich will am Ende noch kurz was sagen.
Okay, nee, zwei Sachen, die mir einmal nochmal aufgefallen sind, waren, das fand ich ganz, ganz, ganz spannend. Einmal dieses, der Muffed Punt, der völlig unnötig war, wo ich auch gesagt habe, das ist so ein Gamechanger, so atmosphärisch auch. Die Leute sind völlig durchgedreht.
Yo! Crazy. Also wie geht das? Was hat der sich? Ich frage mich, was hat sich Nummer 4 war das, oh, glaube ich, boy, ne? Nummer 4 ist, warte mal, ich guck gerade mal. Seibel.
Coach wants to speak to you. Bring your playbook.
Was hat sich Seibel dabei gedacht? Bitte. Was denkt man sich dabei? Erstens bist du kein Returner, ne? Zweitens gehst du da nochmal hin und ich meine, wenn der Returner den nicht fangen will, oder was, ne, sagt der, also ist ja immer so, dann sagt der Peter und alle sollen weg vom Ball, genau damit sowas nicht passiert, ne? Und für die Leute, die sich das nicht, die das noch nicht gesehen haben, geht mal einfach auf die Highlights und fragt euch, was hat der sich dabei gedacht?
Naja, und gerade Rhinefire, die bisher turnover-mäßig einfach so dominant waren, also deren Stärke war ja der Turnover-Differential. Also,
Ball Security,
ja, aber genau. Fast keine Turnover gegen sich und super, super schnell da, wenn nämlich Fehler der Gegner macht. Und das war dann zweimal, wo ich das dachte, boah, krass, eigentlich zwei Turnover, die unnötig waren.
aber oft aufgrund von Robitaille, weil ich muss ehrlich sagen, viele Würfe, weil den Spielstil von Ryan Fire ist ja viel mit zwei Titans, ne, und Heavy Run, ne, und dann irgendwann Play Action, die lange Bomben. Aber diese lange Würfe sind oft nicht präzise und sind nicht einfach, die sind oft catch, also ist eigentlich hohe Pick-Tendenz ist da, aber Roby macht es dann wieder, macht es wieder gut, ne? Oft haben wir das ja gesehen, wo eigentlich unpräziser Pass einfach rausgefeuert und die andere, sag mal, 70% macht dann Roby wieder gut.
Aber die andere Sache, Mete, bevor du gleich mal rankommst, habt ihr diesen bösen Hit gesehen von Matti?
Ja, Marty. Bilderbuch.
Wo ich nur dachte, also das war ja ein Charging, mehr oder weniger, voll drauf. Ja. Was ich gehört habe, wahrscheinlich dann auch eine Sperre nach sich ziehen. Aber es ist schon, ist schon am Ende hart gewesen. Also das war schon am Stadion alle so ein bisschen
wirklich
durchgearbeitet und geguckt, wieso steht er jetzt so ganz entspannt auf.
Ach so, meinst du den Hit nach dem Catch?
Nach dem Catch, der war auf dem Boden und dann mit dem Helm zuerst voll drauf.
Ah, okay. Ja, aber da muss ich den im Schutz ein bisschen nehmen, weil diese Situation ist immer so ein bisschen heitel, ne? Receiver fängt den Ball, steht auf und will wieder laufen, ne? Und vor allem, wenn es Roby ist, so, ne? Wenn du den Shot hast, so, was heißt, okay, bist du zu tief, bist du zu hoch, so, ne? Du springst einfach drauf und so und kannst du nicht wirklich kontrollieren, quasi, ob das,
also
ob
ist
der,
auf jeden
quasi, wie er aufsteht, ne? Also, da muss man ehrlich sagen, das ist wieder so eine, offensives Vorteil, was man
nee, da nimmt. Total spannend zu hören, weil also es sah einfach so aus, also als Zuschauer, ich habe es auch gar nicht mit der Wiederholung gesehen, als Zuschauer war das echt so brutal im Kopf, zuerst reinzugehen, aber es ist natürlich, wenn er auf dem Boden war, steht auf, kann ich total nachvollziehen, dass es, wenn du eben nicht voll rangehst, dann läuft er weiter und macht noch 20 Yards oder so, das heißt, du musst ihn ja stoppen, also das ist,
das ist was anderes, wenn zum Beispiel, also wenn ein Running Back läuft, ne, aufrecht, oder wenn ein Receiver hochspringt, zum Ball und du triffst den quasi Helm to Helmet, so, das ist klar, so, ne, oder wenn der Running Back läuft vielleicht und irgendwie gerade am Fallen ist und du kommst nochmal von der Seite und ballerst den irgendwie in den Kopf rein an der Seite, so, das ist vollkommen klar. Bei der Situation, und da muss ich auch ehrlich sagen, auch bei, also nicht nur die, sondern bei vielen Situationen, muss man auch ein bisschen als Ref so dieses Feingespür haben, so was ist da genau passiert oder was ist das für eine Situation, so, ne? Das hast du halt meistens, ich sag mal, das größte Verständnis hast du, wenn du mal gespielt hast, ne? Man darf halt nicht erwarten, dass jeder Ref mal irgendwo gespielt hat, irgendwo auf hohem Niveau, aber man muss auch ein bisschen dieses Logische, ne, auf dieses Logische eingehen und auch mal sagen, okay, was, hätte man das verhindern können oder nicht, ne? So, ich meine, der ist schon auf dem Weg runter, ne? Mit Speed. Das ist ja nicht, dass der irgendwie neben dran stand und einfach nur den einfach abtatschen könnte oder so, ne? Der war ja wirklich schon unterwegs und er steht auf. Genau so hätte man sagen können, Receiver hätte auch liegen bleiben können, so, ne? Dann wird es ja auch nicht passiert, so, ne? Aber ja, wie siehst du das, Miete?
Ja, so. Das ist immer, das ist das Problem, ne? Beziehungsweise das ist so ein bisschen das die Grauzone, weil es hängt immer, momentan ist es in der ELF so fühle ich das, vielleicht kann Nico da gleich auch nochmal was zu sagen, dass es extrem immer davon abhängt, welche Ref-Crew du hast und welche Refs du hast. Wie, also,
auf jeden
weißt
Fall.
Du, welche, du hast manche, die sind komplett trigger-happy und schmeißen gerne eine Flagge bei, also, ich muss das ehrlich sagen, bei komplett unnötigen Dingern, ja? Also, man muss sich als Ref, als Schiri muss man sich bewusst sein, okay, ich bin da draußen, um die Jungs zu servicen, ja, das ist eine Symbiose zwischen Schiedsrichter und Spieler und Coaches, die dann letztendlich da ein Produkt auf das Feld bringen, was sich die Fans dann angucken, so. So muss eigentlich gedacht werden, wir sind zusammen da, wir sind zusammen für ein Produkt da, aber was wir leider momentan oft haben und so sehe ich das, so nehme ich das auch wahr, ist, der Ton ist immer sehr belehrend, es ist immer sehr von oben herab. Da ist gar kein Interesse daran, zusammen einen Konflikt zu lösen oder zusammen zu arbeiten. So, die können dann nicht, es ist ja nicht so, wenn ich sage, ey Ref, der hält mich. Da kannst du einfach sagen, ja, sorry, habe ich nicht gesehen oder nein, tut er nicht. Ich habe da hingeguckt, hat er nicht. So, das kann man ja mal sagen, aber da muss man keine Flagge werfen. So, Nur mal als Beispiel, ne? Wie siehst du das, Nico?
Nee, da stimme ich auf jeden Fall zu. Es kommt, weil ich meine, letztes Jahr war es ja auch so. Mhm. Dieses Jahr sind jetzt auch ein paar neue Schiedsrichter dabei. Generell mit Refs, ich halte mich immer raus. Deswegen, weil man sowieso nie gegen Refs gewinnt, ja. Egal was ja, ist. Ja. Ich rede fast gar nicht mit Refs, egal ob es ein Hold, ob ich geholdet war oder ob ich getackelt wurde oder geblindsided, oder, weil es einfach echt nichts bringt. Weil wie du gesagt hast, man kann dann, auch wenn du es sagst, dann kommt vielleicht irgendwas, Downtalk.
Ja, genau.
Ne, so, oder wirst dann so bloßgestellt, so, oder Last Warning, obwohl ich gar nichts Großartiges gesagt habe.
Aber, aber das Ding ist, ich hatte auch andere Erfahrungen. Es gibt Refs, mit denen kannst du super reden.
Ja, ne? Alter,
wenn du das nächste Mal das machst, dann gibt's eine Flagge dafür. Oder da ist Kommunikation da. Ja, so.
Auf jeden Fall.
Und da weißt du auch, so was abgeht, ne? Ja. Oder du sagst da, ey, hier, der Tyron, sein erster Move, der schlägt mir direkt in die Fresse oder so. Okay, dann gucken die auch danach, so, weißt du?
Genau.
Und da macht es auch wieder Spaß, ne? Aber wenn du halt, ich meine, ich spreche aus eigener Erfahrung, ja? Wenn du so nochmal irgendwie was sagst und kriegst ohne Kommentar oder irgendwie ohne irgendeine Absprache eine Flagge, ja, ist suboptimal, würde ich mal sagen.
Aber das ist das ja auch so, ne? So. Ja. Als professioneller Ref, sag ich jetzt mal, oder aus Spiele, hast du halt andere Schiedsrichter-Crews und Momento oder generelle Atmosphäre von einem Spiel ist natürlich dann auch, ne, ist nicht immer jedes Spiel ist so clean und du hast halt dann Refs, die auch die Situation anders angehen, weil wenn sie vielleicht zu nett sind, dann eskaliert es vielleicht doch irgendwann durch Rennen. So, wann setzt man, deswegen ist Hut ab von Refs auch, das ist ein aggressiver Sport und viel Testosteron ist da auf dem Feld und du musst halt auch gucken, okay, wann sage ich was, wo setze ich die Linie jetzt? Tue ich die jetzt direkt am Anfang vom Spiel hart durchziehen, als Whitehead zum Beispiel, oder ne, lasse ich das Spiel laufen und tue halt hier und da mal ne, ein Warning verteilen. Also generell muss ich sagen, halte ich mich raus, deswegen für mich machen die Refs eigentlich einen guten Job soweit, aber natürlich sind halt auch so Sachen, so Flags oder wenn man halt, wir haben halt die Nummer 10, ne, mein Bruder Jesse, der ist halt immer in irgendwelchen Dingen involviert, ne? Und es ist halt schwer, wenn du einen so einen Hardhead halt hast, der aber ein guter Spieler ist, aber der Ref dann 10-mal zu ihm sagt, ey, das ist das letzte Mal. Und solche Sachen als Ref ist halt auch dann sehr, sehr schwer, sowas zu kontrollieren. Ja. Und bevor eine große Schlägerei vielleicht ausbricht auf dem Feld, musst du halt dann vielleicht auch ein paar Flaggen mehr werfen oder eine Ejection sogar verteilen.
Ja.
Und deswegen, das ist ein schwer, sehr, sehr schwieriger Job, ne? Also, ich will kein Ref sein. Hm. Ich bin Footballspieler und Refs, Hut ab, aber ja, lasst uns spielen.
Let the kids play.
Exactly.
Ja. Aber zum Spiel nochmal, Männer. Ryan Fire, ne? Jetzt 2 Losses hintereinander, einmal gegen euch, Nico, jetzt gegen die Hamburg Sea Devils. Kann man sagen, man hat sich auf das Playbook der Ryan Fire schon besser einstellen können, ne? Neue Mannschaft natürlich gegen uns, haben die ja geglänzt, wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommt, jetzt mittlerweile haben die Teams Videomaterial, können sich besser vorbereiten auf Ryan Fire, wissen sie schon so quasi, was die spielen, in welchen Downs oder welche die Key Player sind, obwohl man Robitaille auch schwer verteidigen kann. Was passiert denn jetzt? Krachen die jetzt ein oder was meint ihr? Was müssen die ändern? Oder wie geht's die nächsten Wochen weiter? Ich glaube, ich muss mal gerade mal gucken, gegen wen spielen die als nächstes?
Köln, Derby.
Köln. Oh, gegen Köln. Ryan Fire gegen Köln. Natürlich Köln gerade auch in der Krise, ne? Zwei Teams, die auf jeden Fall was zu beweisen haben. Das wird Düsseldorf-Köln-Derby. Was sagt ihr zu diesem Spiel nächste Woche?
Oh, ja, gute Frage. Also beide Mannschaften sind gute Mannschaften. Ne? Ist einfach so. Jede Mannschaft in dieser Liga ist gut. Und jeder hat jetzt die First Round fast hinter sich. Das ist die letzte Woche. Und dann hat jeder gegen jeden einmal gespielt. Und second round around wird's schwieriger, weil man, wie gesagt, Film hat, Man weiß als Spieler, man weiß als Coach, was man verbessern muss, was man vielleicht ändern muss im Scouting, was man im Gameplan machen muss. Ne? Deswegen für uns auch, wir sind zwar 5-0, aber das kann so schlagartig einfach nach diesem Wiener Spiel, ne, Second Round, Round, kann das alles drehen und kippen. Und deswegen probieren wir uns, ne, auch hier realistisch zu bleiben und just keep playing.
Mich würde auch interessieren, Omari Williams hat dann irgendwann mal auch Receiver gespielt, ob die jetzt wirklich mit voller Roster dahin gefahren sind oder auch viele verletzungsbedingt draußen waren. Das weiß man nicht so genau, ne?
Das Spiel generell, also sprech mal von, es ist ein neues Team gewesen, keiner kannte, also wir kannten sie ja auch nicht, wir wussten nicht, mit was sie kommen. Aber generell ist es natürlich, wenn du mit zwei Tight Ends spielst, das ist meine persönliche Meinung als Defense, ist es, wenn du einen guten Gameplan hast, weil das Problem, finde ich, dass sie haben, es ist schwer, die Tight Ends in einem, wenn du Tight Ends hast, vor allem zwei, musst du das Laufspiel sehr stark etablieren am Anfang, damit du, ne, diese Play-Actions rauskommst. Und das, glaube ich, war auch so das Gameplan, ne? Aber die haben jetzt auch einen sehr starken Receiver-Core mit Robbie Tell, Knüttel, Kofi, ne? Und da muss man halt dann schauen, wie werden sie weitergehen in die Saison, ne, die nächsten Spiele, weil von meiner Sicht her sind die auf jeden Fall ein Spread-Team und haben ja offensive alle Waffen, um so zu gehen und auch dann erfolgreich auch die Saison, ne, abzuschließen und oben mit, ganz oben mitzuspielen, sogar vielleicht Playoffs. Und also nichts von den Titans weg sind, von keinem Spieler, generell einfach von dem Game-Style und von, ne, von dem Talent, das sie haben, finde ich, ist es mehr eine Spread und da können die auf jeden Fall sehr, sehr viel rausholen.
Mit der Spread meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Weil es ist halt, wie gesagt, sehr schwierig mit zwei Tight Ends, weil die spielen ja meistens mit Double Tight und wenn du halt eine gute D-Line hast und Linebacker, die gut lesen können, gut droppen und so, und dann ist es halt einfacher zu verteidigen, als wenn du, ne, vier crazy Wide Receivers da rumrennen hast und du musst, ne, einen Angle nehmen in die Curl Flat und als Linebacker ist es halt, sieht man halt, wie du auch gesagt hast, gegen die Receiver, Swarko zum Beispiel, ne? Wie gesagt, wenn du halt Receiver hast und so viele Passing Concepts, dann ist das einfach viel schwieriger zu verteidigen. So ist das einfach. Und die Defensive ist stark von Rheinfeier auch. Omari Williams, ne, der war ja mit euch letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Der spielt echt, muss ich sagen, gutes Spiel. Ich glaube, er spielt überwiegend Safety momentan. Und die Linebacker-Crew und die DBs generell, Rheinfeier hat ein gutes Team. Ne, die müsste ich halt jetzt einfach wieder finden und dann habe ich gar kein, ne, Bedenken, dass die auf jeden Fall oben mitspielen, ganz oben. Was jetzt mit Köln ist, ja, die sind halt, ne, beide, einfach jetzt was, zwei verloren in Folge, Köln 3, und das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel, weil es ist ein Derby, Düsseldorf, ne, Köln, viele Spieler von Köln sind nach Düsseldorf gewechselt, also denke ich auch, dass da ein bisschen so ein, nicht Hate, aber so so ein Machtkampf geben wird, so. Und ich freue mich auf das Spiel auf jeden Fall. Ja.
Ja, Rheinfeier dieses Wochenende mit insgesamt 141 Yards, Rushing Yards, ne? Rennig und nicht Agumon hatten die meisten Yards. Agumon 6 Läufe für 27 Yards. Der wurde wahrscheinlich gut angegangen. Rennig 12 Läufe für 65 Yards. Dann haben wir Adam, 5, also 5-mal gelaufen, der Quarterback, für 30 Yards, Alexander 2 Läufe für 10 Yards, Julian Zortz, 1 Lauf für 5 Yards und Patrick Purge mit 1 Lauf für 4 Yards. Also die haben schon versucht, verschiedene Running Backs den Ball zu geben, ne, um einfach mal verschiedene Laufstyles mal zu zeigen. Aber ja, ich sag mal, schlechtes Gameplan gegen so eine starke Hamburger Offense-D-Line und so. Das war ja klar. Klar musst du den Lauf etablieren, ne? Aber den kannst du auch etablieren, wenn du halt, ich sag mal, die Defense rausziehst sozusagen, ne? Damit du halt in der Mitte halt mehr Lücken hast, ne? Es bringt ja nichts, wenn du halt zwei Receivers hast, Tight Ends, ne, da können sich alle so ein bisschen mehr in die Mitte orientieren und dann ist es schon wieder schwieriger zu laufen, ne, und und so ein Play wie das erste Play ist halt mal Glückssache und kein geplantes Spielzug.
Vielleicht nochmal eine Frage, weil ich sie ganz spannend finde für das Spiel. Köln ja weiterhin nur mit 3 Imports, wenn ich es richtig im Kopf habe. Deren Running Back King ist, glaube ich, aus internen Themen dann sozusagen gegangen worden und haben bisher noch keinen gefunden. Seht ihr da nochmal ein Thema für Köln? Also ist das ein Problem aktuell? Ist das vielleicht der Faktor, wieso sie jetzt gerade so ein bisschen eine Schwächephase haben? Und auf der anderen Seite, ist das ein Thema, was sich noch ändern wird in der Saison?
Auf jeden Fall. Ich denke, dass Köln braucht ein gutes Laufspiel, damit der Gameplan funktioniert. Ne? Jan ist natürlich, spielt gerade eine Mega-Saison, aber er braucht ein bisschen Unterstützung durch den Lauf. Tobi, Nick leider nicht so erfolgreich. Dean ist verletzt, ne? War jetzt verletztes Wochenende, konnte nicht spielen. Wir hatten ja schon ein bisschen angeteasert, kommt Madrid zurück oder nicht. Ich glaube, sehr unwahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich seinen Agent und ich glaube, in der neuen Liga, wo er ja spielt, ist da nochmal ein etwas anderes Geld als hier in der
USFL. Die Saison ist jetzt am Wochenende vorbeigegangen. Es gibt den Champion, die Birmingham, genau. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen.
Ja. Aber ich sehe schon, dass die auf der Running-Position einen Ami noch holen. Vielleicht der Running Back von den Istanbul Rams, der jetzt Release hat. Ne?
Tyrese mit Vornamen und
weiß gar nicht. Tyrese Fischer, ja. Genau. Fischer. Ja. Er wäre vielleicht eine Möglichkeit für Köln, der würde den gut tun, ne? Aber es kommt ja nicht immer auf den Running Back an, ne? Hast du auch die O-Line dafür, um zu laufen?
Wollte ich dir ja gerade stellen. Köln macht ja genau, so verrückte Sachen auf den Importpositionen teilweise. Könntest du dir vorstellen, jemand nimmt einen linken Tackle oder so und sagen, okay, wir stärken die so stark, dass man das Run-Game damit etablieren kann?
Schwer, weil du brauchst, also, ja, schwer. Also da setze ich da lieber auf einem guten Running Back, der aus nix vielleicht mal 5 oder 6 Yards macht, als auf einen Tackle. Ne? Weil der, ja, die Jungs in der O-Line sind jetzt nicht so schlecht. Ne? Die können was. Das ist auch eine Truppe, die hat auch spielt auch seit langem zusammen. Jans Bruder, der Center, hat leider aufgehört jetzt mitten in der Saison. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was das für Gründe gegeben hat. Vielleicht nächste Woche, wenn der Jan wieder fit ist, kann uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Das ist natürlich auch ein herber Verlust in der O-Line-Position, aber ich glaube, da Köln braucht einen Running Back, Leute. Also wer nee Köln ist und vielleicht was drauf hat in der Running Position, meldet euch. Ich mache schon Scouting für Köln. So sympathisch sind die mir.
Ja, nee, ich meine, es war ja auch deswegen viele Jungs nach Köln, nach Düsseldorf auch gegangen, was halt auch ein bisschen, ne, sag ich mal, vielleicht Köln etwas verletzt hat in der O-Line mit Wiens und dann auch, wie heißt der andere? Ich glaube, 2 O-Liner,
Breidenbach,
die Stammspieler waren. Breidenbach hat nicht
gespielt. Stimmt,
das erste Jahr, genau. Ja. Das erste Jahr.
Ja, aber das aber ist auch so mit schade, Patrick weil Pötsch, da, ne? Da oben ist so Fullback. Viel Talent. Und da ist ja, so ja. Viel Talent bei den Crocodiles oder ja. Bei den Panthers ja. Und so. Alter, da ist so viel Talent. Und da könnte man eigentlich so geile Mannschaften ein
Shoutout an die Green Machine, glaube ich, heißt die Talent-Thema des Verbandes. Ja. Ist schon unfassbar, was da in NRW passiert. Also ich kriege das immer mit, auch Grüße an Andreas Kegelmann, der hat das, glaube ich, jahrelang gemacht. Unfassbar, was die an Talenttiefe haben, definitiv.
Und zum Beispiel, ja, zum Beispiel Simon Flamo ist ja auch, ne, aus dem Düsseldorf Panther, so Green Machine, der junge Mann hier, kommt hier in die Liga und macht direkt hier das erste Spiel, so sein Pick 6. Crazy. Also da, wie gesagt, die haben echt einen Pool da oben. Da kannst du echt 2 super Teams herstellen in den nächsten Jahren. Ne?
Und wie du schon sagst, ist Nico am Anfang verletzungsbedingt ist auch so viel passiert, auch in Köln. Leider auch schon vor der Saison komplett 3 Starting D-Liner verloren, out of season. Ne? Das tut natürlich weh halt, ne? Wenn du vor der Saison in der Offseason alles planst, dein Roster schon hast, theoretisch, und dann fällt ein nach dem anderen auch raus. Auch Leonard Paul oder Paul Leonard, irgendwie sowas, der Receiver Nummer 5, auch raus. Ja, das tut weh und ja, herbe, ja, tut echt weh. Ja, Männer, dann würde ich sagen, wollen wir nochmal auf die anderen Spiele eingehen, kurz, weil wir sind jetzt auch über 1,5 Stunden drin. Ne?
Soll ich einmal ganz kurz euch Stichworte geben und ihr sagt, wie es aussieht? Sea Devils gegen oder in Istanbul bei den Rams?
Puff. 42 zu 7. Für
die Rams. Sea
Devils.
Achso.
Ja. ja. Das ist halt das Problem. Ich würde es mir echt wünschen, ne? Ich würde es mir wirklich wünschen. Aber ich sehe nicht mehr als einen Touchdown, vielleicht zwei Touchdowns, wenn dann irgendwann vielleicht mal die zweite oder dritte Garde was zu spielen bekommt. Aber ansonsten wird es ein sehr eindeutiges Ding, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, da ist. Ich glaube, Istanbul wird da keine Sonne sehen. Ja. bei Hamburg. Man hat es, glaube ich, gesehen, das eine Play gegen euch, Nico, ich glaube, das war gegen Ende, hat einfach die komplette O-Line gecuttet. Ne? Die komplette O-Line hat gecuttet und einfach mal zu hoffen, dass der halt ein bisschen mehr Zeit hat. Und dann hat er fast einen Pick geworfen dann noch. Also ich glaube, da fehlt es halt einfach an Tiefe. Organisatorisch läuft es anscheinend auch jetzt nicht so, Head Coach weg. Ich denke nicht, dass Istanbul noch eine Chance hat.
Also gegen Hamburg wird es auf jeden Fall sehr schwierig. Aber die Jungs waren sympathisch so nach dem Spiel. Ich geb denen, ne, wie Mete gesagt, einen Touchdown, wenn was so passiert. Mit Nummer 16, wie gesagt, das ist ein sehr guter Spieler. Wenn du den auch mal hochschmeißt, so wie Adam zu Robbie Ty, dann kann der auch ein Ding machen. Ich gebe den 14, ja, und aber Hamburg, ja. 40 plus, auf jeden Fall. 40 plus.
Dann ist das nächste Spiel wäre dann Vienna Vikings bei den Dragons, glaube ich, das Top-Spiel. Leider Gottes, glaube ich, weder im Stream, gibt es nur im Game Pass zu sehen. Nico, wie siehst du das?
Also. Ich kann nichts Großartiges dazu sagen, ne? Wie gesagt, wir sind beide 5-0 und ich freue mich auf jeden Fall aufs Spiel. Es wird ein gutes Spiel und
das heißt, made the best nach, and win. Nach dem Spiel wird nur noch ein Team undefeated sein. Das heißt, und ich hoffe, das werdet ihr sein. Also ich tipp auf Barcelona. Ich glaube, dass die Defense von den Vikings überfordert sein wird mit Sack Magic.
Ich wollte gerade sagen, wenn Sack aufsteht und seine ganzen Magic Tricks parat über Nacht hatte, dann tun wir auf jeden Fall einen guten Tag erwischen und wir werden aber sehen, wie das Spiel läuft. Wir haben das sehr starkes Team und wo wir jetzt gerade auch über Verletzungen eigentlich sprechen, die haben auch Start der Saison haben die 3 Starter verloren oder 4, vor allem der O-Line auch. Aber man sieht halt, ne, die Stärke von Vienna, die konnten das direkt kompensieren und sind trotzdem 5-0. Ne?
Ja.
Deswegen so die Arbeit, die Vienna seit über 20 Jahren da leistet, ne, in der Organisation, ne, spiegelt sich dann auch wieder, weil die einfach direkt, obwohl sie solche Starter verloren haben, einfach trotzdem noch competen können. Und das kann halt nicht jede Organisation und jede Mannschaft. Ja. Deswegen wird es auf jeden Fall.
Ich glaube, da sagen alle Mehrwert, Wien und auch Swarco in der Liga zu haben, dass macht es wirklich spannend fürs Niveau.
Ja.
Aber weiter, Panthers Rocklaw at. Achso, du sagst Barcelona. Sehr gut. Ja. Danke, Mete. Dann Rocklaw.
Wir sind alle für Barcelona.
Rocklaw in Berlin bei Thunder.
Rocklaw in Berlin.
Berlin at Thunder. Da gebe ich euch mal.
Berlin gewinnt mit 10 Punkten Unterschied. Also zwischen 10 Punkten, zwischen 1 und 10 Punkten. Also 21-31 als Beispiel.
Ich sag die Panthers gewinnen. Gewinnen.
Oh, okay.
Hot
Take.
Geminario finde ich überhaupt nicht gut, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Den finde ich überhaupt nicht gut. Das Team wird komplett von Joe auf Jack. Die Schultern getragen. Ja, starke Leistung, ne? Aber Jack. Crawford, genau. Er macht momentan die ganze Offense
Und, das ist ein schwieriges Spiel, weil die Defensive von Berlin ist halt auch die Front Seven.
Auf Joe gegen Jamal White bin ich sehr gespannt auf das Matchup. Let's go, Alter. Das wird gut. Also.
Ja, keine Ahnung. Ja. Berlin, du, Panthers. Nico, komm. Ich sag Berlin. Es wird ein sehr knappes Spiel. Ich sag einen Touchdown-Unterschied.
Okay.
Spannend. Dann kommen wir hier von Galaxy in Stuttgart gegen die Surge.
Komm. Ah, komm, mach das nächste Spiel. Nein, ist ein bisschen überheblich. Nein, ich mach nur Spaß. Also ich meine, Alter, jetzt Stuttgart hat wie viele Punkte? 22 Punkte
gegen eine gute Leipzig-Defense eigentlich.
Gegen eine sehr gute Leipzig-Defense reingehauen. Ich glaube, der neue Quarterback, der tut den gut. Vor allem erste Woche und dann so eine Leistung. Wir dürfen das nicht so auf die leichte Schulter nehmen.
Gar nicht. Gar nicht auf die leichte Schulter.
Gar nicht.
Wenn irgendeiner von den Galaxy-Spielern diesen Podcast hört, ne? Ey. Das ist hier keine Bye-Week oder sonst was. Hier wird nur 100% gearbeitet und gehustelt. Das ist hier nicht hier auf Füße hochlegen Fall. Und vorbei. So, gesagt.
Also ja, das ist das auch.
Das macht man immer.
Stuttgart hat nämlich, ne?
Ja.
Aber Leipzig ist ins Spiel gegangen, hat 10-0 hinten gelegen, weil die genau dieses auf die leichte Schulter, ach, Stuttgart schlagen wir schon.
So,
und dann musst du richtig hustlen, um da wieder ranzukommen. Ja. Also, definitiv.
Ja. Deswegen. Also,
sehr schön. Nico, neutral, wie sehr schätzt du das ein?
Neutral, Stuttgart gegen Frankfurt. Frankfurt. Was heißt, muss ich sagen? Jeder wird Frankfurt wählen.
Die Tendenz ist ja Frankfurt, aber in dieser Liga, glaube ich, ist oft so, dass man, jeder kann jeden schlagen in einem guten Tag.
Genau, deswegen. Ne? Und da ich ein Underdog bin und so, ich wünsche Stuttgart das Beste, weil sie einfach halt noch keinen Sieg haben und weil sie auch durch solche, organisatorischen bzw. spielerischen Probleme, gegangen sind mit neuen Quarterback und dann sind auch Spieler gegangen und so, ne, der Tight End David Mesa. Deswegen, ich wünsche ihnen das Beste, aber die Oberhand hat natürlich Frankfurt. Und
neues Offense-Konzept,
Benji
Barnes jetzt als Receiver unterwegs, auch Mords Leistung gegen Leipzig. Also das wird auf jeden Fall ein anderes Stuttgart sein, als das, was wir gewohnt sind. Ne?
Das ist das.
Und das letzte Spiel, um zum Ende zu kommen, Leipzig Kings at Raiders Tirol. Also wieder Tirol im Stadion. Wird spannend für die Leipzig Kings.
Da nehme ich Tirol auf jeden Fall. Ich glaube, zu Hause, die haben eine sehr starke Kulisse. Die haben höhere Altitude. Die sind das Stadion gewöhnt, den ganzen Prozess. Und also ich glaube aber nicht, dass es sehr eindeutig wird. Ich könnte es vergleichen mit, keine Ahnung, ich glaube, das Spiel gegen uns. 6-10 Punkte Unterschied würde ich höchstens sagen, aber Raiders machen das Ding. Was meint ihr, Jungs?
Ja, ich gehe auch mit dem Raiders. Ich denke, Leipzig lebt von diesem Druck an der Line, ne? Mit AJ Wendland, mit Tavares, mit Bombeck und so. Und ich glaube, Tirol kann damit sehr gut umgehen. Vor allem, wenn die halt so eine Spread-Offense haben, ne? Wie heißt nochmal der Quarterback? Fällt mir der Name jetzt nicht mehr ein. Ich hab's mit
Bartlow,
genau. Er ist auch noch ein guter Läufer. Von daher sage ich ganz klar, Tirol macht das Ding.
Oder meinst du jetzt Shelton?
Shelton. der Quarterback, genau. Shelton ist auch noch ein guter Läufer, wie gesagt. Ja. Kann mit diesem Druck umgehen. Ja, der bleibt immer ruhig. Ich denke auch, dass Tirol das Ding macht jetzt am Wochenende.
Ja, ich auch. Also Tirol hat, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Jahre nicht mehr in dem Heimstadion verloren, bis auf jetzt, ne, gegen Vienna. Und wie gesagt, Shelton ist einfach schon, er ist ein Captain, er ist quasi so der Tom Brady, sag ich mal so, aus in Österreich, ne? So.
Achso, ich dachte, das will Jan.
sorry, Jan, ja. Jan ist Tom Brady.
Aber in Österreich, okay.
Deswegen habe ich Österreich. Nee, und deswegen so, Gomez auch meinte, er ist generell Swago-Druck gewohnt, also wenn da auch mal was schief gehen wird, werden die sich da, denke ich, auch wieder rauskämpfen und ja, also ich sage auch Swarko. Aber es wird ein knappes Spiel.
Ja,
auch
ja,
wie Mete gesagt hat. Ich sage, so. Zwei Touchdown-Unterschied.
Sehr schön. Dann kommen wir, glaube ich, zum Ende. Es hat mir Spaß gemacht, das erste Mal als Premiere hier mit euch dabei zu sein. Die nächsten drei Wochen machen wir das auf jeden Fall zusammen. Da freue ich mich sehr. Kutsche geht in Urlaub, wird auf Ibiza sein und die Sonne genießen. Von daher,
genieß.
Ja, werden wir hier Spaß zusammen haben. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ich glaube, unglaubliche Tiefe, unglaublich viele Insights nach so einem Spieltag. Von daher, danke an euch drei. Danke besonders, Nico. Schön, dass du so kurzfristig dabei warst. Mete, danke dir, dass du für Jan eingesprungen bist. Wir schicken nochmal gute Besserung nach Köln. Hoffentlich ist er dann nächste Woche fit. Gerade für das Spiel gegen Ryan Fire, da darf er eigentlich nicht ausfallen. Das wird echt extrem spannend. Schöne Spiele. Und wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dann.
Ciao.
Bis dann, Leute. Bis dann. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.